Pressing, der DNN-Fußball-Talk.
Ja, herzlich willkommen zu Pressing, dem DNN-Fußball-Talk. Mein Name ist Mario Thiel und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder reinhört bei uns. Und wenn ich sage, wir sind hier, dann meine ich unsere Dreierkette. Wir spielen noch ganz alten Stiefel hier. Dreierkette heißt bei uns
Jochen Leimert,
Stefan Schramm.
Und ich bin immer noch Mario Thiel und ich freue mich sehr, dass ihr beiden da seid und ich freue mich noch viel mehr, dass er bei uns ist und das ist Hartmut Schade. Hallo.
Hallo. Ja, wir haben ihn eingeladen, wir haben Sie eingeladen. Es naht ein Jubiläum. Das nächste Jahrzehnt wird vollendet. Am 13. November werden Sie 70 Jahre alt. Ein bewegtes Fußballerleben liegt hinter Ihnen. Wer es nicht weiß, Hartmut Schade ist Ehrenspielführer bei Dynamo Dresden, hat in seiner Laufbahn 282 Punktspiele, Pflichtspiele für den Verein bestritten, 46 Tore geschossen, 31 Länderspiele, eine Menge Holz für die DDR, 5 Tore zwischen 1973 und 1980 und der Höhepunkt in seiner Karriere, wir haben das erste Mal einen echten Olympiasieger hier im Pressing, im Fußball-Talk. 76 Fußball-Olympiasieger mit der DDR-Nationalmannschaft in Montreal. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Hartmut, die 70 wird voll. Ja, wie geht ein erfahrener Fußballer, ein Mensch mit viel Lebenserfahrung mit dieser Zahl um. Berührt Sie das? Ärgert Sie das? Freut Sie das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das Erste ist erstmal, dass ich gesund bin. Das ist für mich das Wichtigste, außer dass die Knie nicht mehr mitmachen. Da wird es also auch in der nächsten Zeit eine Operation geben. Aber ansonsten habe ich eigentlich kein Problem mit 70 Jahren. Ich fühle mich wohl. Bin wieder in die Heimat zurück. Nach knapp 23 Jahren in Bayern, in München. Und die Familie ist da und ich freue mich eigentlich auf diesen 70. viele Freunde und Bekannte wieder zu treffen.
Gefeiert wird hier in Dresden, ist das richtig?
Es wird in Dresden gefeiert. Wir feiern am 16. gleich hier in der Nähe. Und am 13. ist nur die Familie bei uns.
Viele Jahre in Bayern gelebt, umgesiedelt von Dresden dorthin in die Isar Metropole, jetzt wieder zurück. So richtig Fußwurzeln geschlagen haben Sie dort nicht. Was war der Grund? Oder einfach die Sehnsucht nach der alten Heimat?
Naja, es war schon so, dass ich dort feste Wurzeln hatte. Wir haben 2007 ein Unternehmen gegründet, mit meiner Tochter zusammen und dieses Unternehmen gibt es heute noch. Ich war dort viele, viele Jahre Geschäftsführer. Wir veranstalten in München und in Düsseldorf Modemessen. Und ja, und mit der Rente bin ich als Geschäftsführer ausgestiegen. Meine Tochter hat die Geschäftsführung übernommen. Und ich bin aber trotzdem, und das muss man einfach so sagen, nie so richtig in Bayern angekommen. Ja, die Heimat war Dresden und deswegen war es für mich auch nie ein Thema, in Bayern meinen Lebensabend zu vollenden.
Wussten die in München eigentlich, wer Hartmut Schade ist? Also hatte man im Westen eine Ahnung von Ostfußballern bei allen Meriten, die sie ja mitgebracht haben? Spiel gegen Bayern, großzügig weggelassen, die Siege. Aber ich sage es mal so, wussten die da unten mit Hartmut Schade was anzufangen?
Wenig. Also die Fans von 60, weil ich ja als Trainer bei 1860 war, die konnten mit dem Namen dann was anfangen, nachdem das in der Presse gestanden hat und was ich im Vorfeld getan habe. Aber im Großen und Ganzen
war denn der Ostfußball wurscht?
War das
Weißwurst?
Weißwurst, ja.
Mögen Sie Weißwurst? Mögen Sie Weißbier? Oder wollten Sie doch lieber wieder Radeberger trinken?
Nee, das ist ja das Schlimme. Ich bin Radeberger und ich bin mit Radeberger Bier aufgewachsen. Deswegen immer noch Radeberger ist meine Biersorte. Aber eine Weißwurst mit dem süßen Senf, mit dem Händelsenf, das schmeckt schon und das kann man auch essen. Das habe ich oft getan. Man muss ja da bis sonntags bis 12 Uhr maximal, darf man das essen, dann gibt es das bei den Bayern nicht mehr.
Herr Schade, habe ich gerade gehört, Sie sind mit Radeberger Bier aufgewachsen. Ich meine, wollen wir das als Schlagzeile gleich nehmen oder gibt es da noch eine Einschränkung?
Können wir als Schlagzeile so nehmen. Also mein Vater hat da immer Möglichkeiten gefunden, Radeberger Bier zu bekommen. Den sogenannten Haustrunk, das kennt man vielleicht noch. Das war für die Angestellten der Brauerei. Das
Deputat.
Genau. Und deswegen war es für mich immer, gab es gar keine andere Biersorte, die ich hätte anfassen können.
Aber man sieht, um es mal vorsichtig zu sagen, dass Sie jetzt nicht den ganzen Tag nur Bier trinken, sondern im Gegenteil, Sie sehen schon sehr, sehr fit aus für Ihr Alter. Wie halten Sie sich denn noch fit?
Ja, das ist schon schwierig. Ich fahre sehr gern und viel Rad, um die Gelenke so ein bisschen zu entlasten. Ich habe dieses Jahr noch mitgespielt im All-Star-Team Ost beim AC Döschner. Aber es ist natürlich so, dass die Knie nie mehr so richtig mitwollen. Und deswegen habe ich jetzt auch die Entscheidung getroffen, das rechte Knie operieren zu lassen, um vielleicht nochmal nächstes Jahr so ein bisschen einzusteigen. Ich kann nicht mehr so gut Skifahren. Das macht alles Schwierigkeiten. Und deswegen freue ich mich eigentlich ein bisschen, dass das Knie jetzt gemacht wird. Und ich hoffe natürlich, dass alles gut geht, weil ich habe ja da ein bisschen eine Erfahrung gemacht, was Verletzung angeht. Dreimal auf Holz.
Ist das so eine Folge? Viele Ex-Dynamos, die Knie haben, also ob es nur Ralf Minge ist oder wenn man so spricht, die hier reingehumpelt kommen, was ja nicht der Fall ist, aber jetzt mal im Ernst. Ist das so eine Spätfolge von diesem 20 Jahre Hartplatz und drauf trainiert, drauf gespielt? Im Sommer war es Beton, im Winter war es gefroren.
Ja, das denke ich schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Ne? Also bei uns gab es ja keine Rasenheizung. Also wir haben bei Schnee und Eis gespielt und sehr oft auch auf Hartplätzen trainiert.
Auf dem Nebenplatz gab es nie mehr Rasen.
Ja. Dann später gab es schon mal im großen Garten einen Rasen, aber da durfte man ja auch nicht immer drauf. Ne? Mhm. Sobald das ein bisschen geregnet hat, sind wir auf dem Hartplatz gewesen. Und es hat sicherlich eine Rolle gespielt. Und ich denke auch, die Methodik, was die Trainer da mit uns gemacht haben, dass das nie so oft gestimmt hat. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, aber gut, das ist jetzt vorbei. Hm. Das will ich jetzt nicht mehr groß ansprechen, wie das damals gelaufen ist.
Aber Walter Fritsch, der sicherlich mit Medizinbällen und anderen Dingen die Spieler nicht gerade glücklich gemacht hat, der hat sie trotzdem hier nach Dresden in die Mannschaft geholt und hat sie auch reingeworfen in einer Phase, wo man sagt, dass als junger Spieler da gleich so prädestiniert, so positiv herausragend dort einzusteigen, das ist ungewöhnlich. Erzählen Sie noch mal kurz, wie begann das alles hier bei Dynamo?
Naja, es war so, dass wir haben ja mit der Juniorenauswahl 73 in Italien sind wir Vize-Europameister geworden, im Endspiel knapp gegen England gescheitert. Und ich bin zurückgekommen und wurde eigentlich nahtlos eingereiht in das Training der ersten Mannschaft und hatte dann, und das ist natürlich im Fußball immer so ein kleines bisschen wichtig, ein Quäntchen Glück. Reinhard Häfner hatte eine Husten, wie soll man das sagen, der hat aus Südamerika einen Husten mitgebracht und konnte nicht spielen. Da war ein Platz im Mittelfeld frei und dort hat mich Walter Fritsch reingeschmissen, auf gut Deutsch. Und ich habe das wahrscheinlich dann auch mit Leistung zurückgegeben und war relativ schnell Stammspieler in der Mannschaft, die das Jahr vorher DDR-Meister geworden ist.
Wie groß ist so ein Schritt wirklich? Also das klingt jetzt, klingt so. Man erlebt es ja bei Barcelona, die sind ja dort erst 17, irgendwann dann 12-Jährige wahrscheinlich auf der Außenbahn stehen. Aber wie groß ist der Schritt wirklich von einem Juniorenspieler, 17, 18, in so einen Männerbereich? Steht man dann auf dem Platz und staunt, wie viel Physis doch mehr da ist? Wie kann man das irgendwie beschreiben, diesen Sprung, den ja viele auch gar nicht schaffen? Ne?
Na gut, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich ein Typ war, der sehr laufstark und sehr willensbereit war. Und Mich hat das eigentlich gar nicht so tangiert, muss ich im Nachhinein sagen. Ich habe da keine Ängste gehabt. Ich bin da rein und habe da versucht, meine Leistung zu bringen. Und was natürlich wichtig war, dass der Walter Fritsch so auf junge Spieler gestanden hat. Ja, und er dann auch mal vielleicht ein schwaches Spiel, was bestimmt mit dabei war, übersehen hat und einfach gesagt hatte, gut, okay, der junge Mann, den geben wir weiter die Chance. Und so habe ich natürlich, wie ich es schon vor uns gesagt habe, denke auch mit Leistung das zurückgegeben.
Aber dass man als ganz junger Spieler gerade reingekommen in die erste Mannschaft dann gleich gegen Turin spielen darf, das hat Sie sicherlich schon ein wenig überrascht.
Das war überraschend. Ja gut, ich war Stammspieler da, was man so sagen kann nach 5, 6 Spielen in der Serie. Und das war auch das Spiel zu Hause, glaube ich, eins der besten Heimspiele, die Dynamo Dresden auf den Platz gebracht hat. Wir haben hinten zu 0 gespielt, was ja immer bei uns ein bisschen ein Problem war, weil Dixi war ja nur ein bisschen ein anderer Fußballer, der oft nach vorn gegangen ist, was ja auch gut war in vielen Fällen. Aber, und das muss ich ganz einfach sagen, die Disziplin war dort da. Und ich denke auch, dass Juventus uns ein klein wenig unterschätzt hat. Ja, die haben gedacht, ja, ich glaube vorher in Rostock 2-0 verloren. Da sind 4 Wochen oder 5 Wochen sind da Späher von Juventus mit beim Training und bei den Spielen gewesen. Und die haben sicherlich eingeschätzt, ja, das kriegt er schon hin. Ne? Und dann waren sie natürlich ein bisschen überrascht. Ne? Und wir hatten dann im Rückspiel viel Glück, muss ich sagen, dass wir dort nie unter die Räder gekommen sind, weil das ging ruckzuck, stand es auf immer 1-0. Glücklicherweise abgefälschter Freistoß 1-1. Aber dann ging es 2-1, 3-1. Und das vierte Tor lag in der Luft. Das lag einfach in der Luft. Und das wäre wahrscheinlich dann das Aus für uns geworden. Na, so haben sie das nie geschafft, das vierte Tor zu machen. Und wir sind dann glücklich zum 3-2 gekommen und haben eine italienische Nationalmannschaft aus dem Rennen geschlagen.
Was gab es denn hinterher in der Kabine zu trinken?
Wasser. Saft.
Wasser. Und ein Apfel für alle.
Wahrscheinlich.
Walter Fritsch hat es ja nicht gerade gemocht, wenn die Spieler das gelbe Wasser trinken. Also da gab es dann wirklich Plus Deltas.
Wir haben dann schon Möglichkeiten gefunden im Hotel, das, was notwendig war, um den Flüssigkeitsverlust wieder aufzufüllen.
Aber Sie waren damals noch nicht mal 19 Jahre alt, haben sowohl gegen Turin als auch dann auch gegen Bayern getroffen. Wie haben Sie denn, was ist das für ein Gefühl, wie, wenn man gerade so neu in der Mannschaft ist, dort so wichtige Tore erschießt, haben Sie das dann auch ordentlich gefeiert wenigstens oder wie war das?
Ich kann mich da nicht mehr erinnern, aber nein, klar hat man gefeiert, ne? Und ich hatte ja mit Reinhard Häfner und Klaus Boden zwei gute Freunde in der Mannschaft, dann sind wir schon abends mal unterwegs gewesen, ne? Aber das, wie gesagt, das war eigentlich nie ganz so wichtig für mich. Ne? Das war eigentlich dieses Tor gegen Juventus mit links. Ich bin eigentlich Rechtsbeiner gewesen, ne? Mit links. Dino Zoff, der hat heute noch Probleme damit. Ne? Aber auch gegen die Bayern. Ne? Ich bin da sehr ohne größere Probleme auf das Feld gelaufen. Und mich hat das eigentlich nie tangiert. Ich hatte keine Kopfschmerzen oder was anderes. Ich bin einfach losgerannt und das war, ich glaube, meine Stärke.
Aber rein praktisch gesehen, junger Mann, der weiß ja, wer bei Juve spielt. Man kennt die Bayern, das war hin und damals für uns auch die große weite Welt. Jetzt steht man vor den Originalen. Hat man nie das Bedürfnis, zu jedem hinzugehen, zu sagen, Sprinter Hartmut, hallo erstmal, dass ich dich anfassen darf, ist super. Also Ehrfurcht, Freude, ich würde ja erstmal auf die Knie gehen, ein bisschen vor mich hinbeten, dass die auf demselben Platz stehen wie ich und so. Ist das nie fast schon ein bisschen viel für einen, gerade junge Menschen?
Ja, kann sein, dass es ein bisschen viel war. Waren ja auch unglaubliche Eindrücke mit 18 Jahren. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, mich hat das nicht so tangiert. Ich habe meine Linie gehabt und bin da auf den Platz gegangen und habe da nicht geguckt, gegen wen ich spiele.
Ja, ich merkt man auch schnell, dass die auch nur mit Wasser kochen? Also kommt man schnell dahin und sagt, ja, schöner Ball, aber...
Das war sicherlich in München ein großer Vorteil von uns, dass wir da überhaupt nicht dran gedacht haben, dass das eigentlich die Bayern sind, und wir dort mit 3-1 in Führung gegangen sind. Also das war für uns überraschend, dass diese mit Nationalspielern auch gespickte Mannschaft von Bayern München da auch noch mit Wasser kocht. Mhm.
Sind Sie später nochmal in München bei Gelegenheiten, bei Spielen am Rande dem einen oder anderen Bayern-Profi von damals nochmal begegnet? Viele sind schon nicht mehr am Leben, aber und hat man da nochmal drüber gesprochen, über diese beiden verrückten Spiele damals 1973?
Also ich habe Gerd Müller getroffen, wo ich Trainer der Nachwuchsmannschaft von 1860 war, war Gerd Müller Co-Trainer bei den Amateuren von den Bayern. Und dort sind wir mal ins Gespräch gekommen, aber ich glaube, der hat gar nicht gewusst, wer ich bin. Der hat damals schon ein paar Probleme gehabt, alkoholmäßig und. Franz Beckenbauer hat ihn zurückgeholt. Aber das war so der einzige Kontakt mit den Spielern von den Bayern.
Ja, hätte man nicht gedacht, ne? Bei so langen, vielen Jahren in München. Jetzt spielt 1860 mal wieder in der gleichen Liga wie Dynamo. Gibt es noch Verbindungen zum Verein, wo Sie Co-Trainer waren, auch eine ganze Zeit lang? Oder ist das völlig abgerissen?
Das ist völlig abgerissen. Ich hatte ja den Kontakt mit Klaus Boden, der dort als Torwarttrainer tätig war beim Werner Lorand, mit Peter Packold zusammen. Peter habe ich dann ja mal hier in Dresden wieder getroffen und das war eigentlich ein sehr gutes Verhältnis, aber es ist nichts zurückgeblieben. Das Fußballgeschäft habe ich eigentlich dann abgeschlossen und wollte eigentlich nie wieder irgendwo als Trainer arbeiten. Glücklicherweise hat das auch funktioniert und ich bin dann in eine ganz andere Branche gegangen.
Trotzdem, ich muss mal einhaken, Stichwort Trainer. Wir reden ja heute im Rückblick, Dynamo war die beste Mannschaft der Welt und wir haben ja, glaube ich, mehrfach auch den Landespokal gewonnen, glaube ich. Ist aber lange her. Aber Walter Fritsch wird ja auch glorifiziert, ne? Und die einen Spieler sagen ja und der andere sagt auch ja. Aber mal rückblickend, weil Sie sagten, da hat sich für junge Spieler interessiert. Dixi spielt den anderen Libero, das muss man ja auch dürfen, nicht bloß können, auch dürfen. War Walter Fritsch eigentlich wirklich so weit voraus schon mit seiner Methodik, mit seiner Taktik, mit seiner Analyse, wie es bei vielen durchklingt? Oder würden Sie sagen, na gut, da hat sich unter Zeit auch viel glorifiziert, was dann doch nicht so glänzt, wenn man genauer hinguckt?
Ja, ich denke wirklich, dass Walter Fritsch hat vieles gut gemacht. Ja, der hat sehr hart und sehr viel trainiert. Das war aber kein Problem für mich.
Verglichen mit heute härter oder anders hart? Oder?
Wahrscheinlich anders hart. Hm. Ja, also ich kann da für heute nicht mehr sprechen, weil ich da wirklich zu wenig Einblick habe, wie die heutzutage trainieren. Ich habe das Gefühl, dass sie viel zu wenig trainieren, weil man das hört, wie oft die Trainingseinheiten in der Woche haben. Also das kann man mit unserer Zeit nicht vergleichen. Das war ganz anders, das ist klar. Ich hätte mir gewünscht, dass der Walter Fritsch auch ein bisschen mehr Kontakt auch zu den Spielern gehabt hätte. Also er war ja Feuer und Flamme mit unserem eigentlich besten Fußballer, den Dynamo je hatte, Hans-Jürgen Greische. Und es ist ja heute noch eine Schande, dass dieser Mann mit 30 Jahren Torschützenkönig und da einfach gehen konnte. Also das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, mei, mit 30 warst du altes Eisen und musstest gehen. Klaus Sammer, ich habe da eine Episode, wir haben bei Randers Freja gespielt, Europapokal 1-1, wir kommen zurück. Beim Rückspiel, Klaus Sammer war nicht mehr im Kader. War weg. Hat nie wieder in der ersten Mannschaft gespielt. Und das sind so Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, Mann, Walter Fritsch, da hättest du vielleicht mal ein bisschen nachdenken müssen. Und was er natürlich gar nicht konnte, und das war für mich ein Riesenproblem, dass er nicht mehr umschalten konnte in der Taktik. Mhm. Also wenn man dann das 3-2 macht gegen die Bayern, dann muss man einfach umschalten und sagen, so. Und das war ja auch in München schon so. Ja. Er wechselt in Dieter Riedel ein, ein Stürmer, beim Stande von 3-3, glaube ich. Ja. Also da muss man doch einfach mal umdenken und sagen, hinten dicht.
Aber kann die Mannschaft nie auf den Platz reagieren? Also wenn der Trainer kann ja draußen rumbestilzt machen, wie er will, wenn die Mannschaft sich einig ist und ein bisschen zurückzieht, hat man den Riegel vielleicht?
Schwierig. Ja, ja, also bei dem Spiel war es schwierig und in Dresden ja sowieso. Da ging ja sowieso in der ersten Halbzeit alles nach vorn. Und es war ja keine Absicherung und wir brauchten ja bloß ein Tor. Mhm. Ja, das war alles ein bisschen unverständlich, aber gut, das war der Zeit geschuldet. Er hat vieles gut gemacht, aber eben nie alles.
Nun hat es im Europapokal nicht zum ganz großen Triumph gelangt. Dafür hat Hartmut Schader aber auf einer anderen großen Bühne nochmal richtig einen reingehauen. 76 müssen wir auch natürlich kurz mal drüber reden. Nach wie vor die Sternstunde Ihrer Karriere?
Ja, so ein Olympiasieg, das ist schon was für die Ewigkeit. Ne? Und wir sind die einzigen deutschen Olympiasieger im Fußball. 2014, ich glaube, in Brasilien war Deutschland mal ganz knapp dran, haben dann im Elfmeterschießen verloren. Da habe ich mich natürlich gefreut. Also ja, ein wenig gefreut, dass wir dann trotzdem die letzten oder die einzigen Olympiasieger sind. Ne? Also diese Olympiade war natürlich ein Traum für jeden Sportler. Also nicht nur Fußballer, sondern auch für jeden Sportler. Man hat da so viel Eindrücke bekommen über andere Sportarten. Man hat mit anderen Sportarten, mit anderen Sportlern ist man in Kontakt gekommen. Und dann auch noch erfolgreich zu sein, das hat natürlich den I-Punkt gesetzt.
Dabei konnte man doch auf dem Rasen da in Montreal eigentlich überhaupt nicht Fußball spielen, als das Finale anstand.
Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, da waren irgendwie die Reiter hatten einen Tag vorher ihren Wettkampf auf dem Platz und da war natürlich relativ schwierig, dort einen sauberen Pass zu spielen. Es ist wohl gewalzt worden und die Stellen haben sie dann mit grüner Farbe gesprüht, dass das so insgesamt so ein bisschen aussah, als wäre alles grün.
Aber die Pferde waren weg.
Die waren weg.
Besser ist.
Und Schade hat ein Tor geschossen.
Ja, ich...
Das wichtige 1-0.
Ja, mein Freund Reinhard Häfner hat da gesagt dazu, das wären meine technischen Schwächen gewesen, dass der Ball an meinen Fuß gesprungen wäre und glücklicherweise ins Tor. Nee, Quatsch. Es war schon ein super Tor. Ich bin ja auch der Vorbereiter gewesen. Ich gehe auf links durch, wäre gefoult, Freistoß. Maggie Lauk gibt mir den Pass ins Zentrum. Ich stehe goldrichtig und ich war ja nie der klassische Torjäger. Aber in so einem Spiel das 1-0 zu machen, das war schon eine super Sache für die Mannschaft und natürlich auch für mich.
Sie waren zu dem Zeitpunkt schon gelb verwarnt, habe ich gesehen. In der ersten Minute die gelbe Karte gesehen. Hält man die sich nie ein bisschen länger auf in so einem olympischen Finale normalerweise?
Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay. Also ich habe eine gelbe Karte gekriegt gegen die Spanier. Das war im Vorrundenspiel, im zweiten, gegen die spanischen U23-Nationalmannschaft. Und ich bin eingewechselt worden in der 75. Minute und da hat der Georg Buschner zu mir gesagt, also Junge, du gehst jetzt auf den Platz und nicht Fußball spielen. Du gehst jetzt auf den Platz und was machst du? Treten, treten, treten. Ich natürlich auf den Platz, nach 2 Minuten... gibt es auch einen Ausschnitt im Fernsehen noch, ohne jemanden, ohne irgendwo einen Ball in der Nähe zu haben, habe ich jemanden kurz umgelegt und der Schiri hat mir die gelbe Karte gezogen und das war schon kompliziert, noch eine knappe Viertelstunde, aber ich bin dann glücklicherweise nicht rausgestellt worden, aber, und das war für mich das Wichtigste, ich habe mich in die Mannschaft gespielt und Georg Buschner hat mich ab dem Spiel dann immer von Anfang an spielen lassen.
Und am Ende
das noch hinzuzufügen, gab es ein 3:1 gegen Polen, gegen eine Mannschaft, die ja zu dieser Zeit absolute Weltklasse war. Das hat man doch wahrscheinlich im Traum nicht erwartet, dass man die dann auch im Finale noch wegputzt, oder?
Ja, wir haben ja im Halbfinale die UdSSR geschlagen, was mit Dynamo Kiew, die waren damals Europacup-Sieger. Das war auch eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft. Natürlich, die Polen waren 2 Jahre vorher Dritter der WM und war fast die identische Mannschaft. Und natürlich dieses schnelle 1-0 und 2-0 hat sie doch etwas aus dem Konzept gebracht. Ne? Und man muss natürlich dazu sagen, wenn man dann so die Ausschnitte im Nachhinein nochmal sieht, nachdem das 2-1 durch Lato passiert ist, hat natürlich Jürgen Greu Weltklasse gehalten. Wirklich absolute Weltklasse, was der dort gehalten hat. Und das war natürlich der Garant für den Sieg dann. Ne? Denn das dritte Tor war ja mehr oder weniger ein Kontertor. Obwohl dort wiederum mein Freund Reinhard Häfner gesagt hat, er hätte meinen Fehlpass ausgebügelt.
Nett. Sie wäre natürlich auch gerne mal zu einer WM gefahren. Das hat dann 1979 ja eigentlich schon sehr gut ausgesehen in Leipzig. Dieses Spiel gegen die Niederlande, letztes Qualifikationsspiel, sind Sie drüber weg über dieses 2:3 nach 2:0 Führung?
Ja, die ganze Situation ging ja los mit dem ersten Spiel gegen, weiß ich nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall ist es so gewesen, wir haben 2:0 geführt. Ne? Und da erwartet man eigentlich, dass man das Spiel über die Runden kriegt. Und wenn wir dort gewonnen hätten, dann wären wir zur WM gefahren. Und das wäre natürlich nochmal so ein I-Punkt gewesen. Die Olympiade, das war ja international nie ganz so gut angesehen, weil dort ja mehr oder weniger nur die Amateurmannschaften der anderen Länder gespielt haben und nur die sozialistischen Länder mit den Profis da waren. Und deswegen wäre eine WM nochmal ein Höhepunkt gewesen. Leider ist es mir nicht gelungen.
Was ist da passiert gegen die Oranjes? 2:0 in Leipzig, man spielt zu Hause, volle Hütte, Begeisterung da, die WM zum Greifen nah und dann ist doch, wie es im Fußball eben doch immer wieder mal passiert, auf einmal geht alles schief.
Ja, wenn wir es gewusst hätten, da hätten wir uns vielleicht was einfallen lassen, aber das kann man natürlich nicht mehr so steuern, wenn man auf dem Platz ist. Und ich kann mich da dunkel erinnern, dass gerade im Abwehrbereich Gerd Brauer gespielt hat gegen Taha Mata und der mit dem Spieler überhaupt nicht klar gekommen ist und der unterm Strich dann den Punkt ausgemacht hat, dass wir dort noch 3:2 verloren haben. Ja, das war natürlich bitter und im Nachhinein wäre es eine schöne Sache gewesen, mal eine WM mit zu erleben.
Was mir auffällt oder aufgefallen ist als neutraler Zuschauer, dass die DDR, wenn es im Fußball ging, sowohl im Club als auch im Auswahlbereich, immer so kurz davor gescheitert ist. Ich meine, es war dann auch die EM-Quali kurz danach. Dynamo ist ja grandios durch den Europacup marschiert und dann hat es trotzdem wieder mit einem Tor nicht gereicht am Schluss. Oder ganz oft war es ein ganz kleiner Abschnitt, war man wirklich immer so nah dran und dann hat irgendwas anderes entschieden. Gab es am Ende dann doch einen Unterschied zwischen DDR-Fußballern und Vollprofis, die ständig unter Druck stehen oder es gewohnt waren, große Stadien zu spielen. Gibt es da vielleicht eine Begründung, warum es immer so ganz knapp nie gereicht hat?
Also am Geld kann es nie gelegen haben. Ne? Also klar haben die Profis mehr Geld verdient wie wir, aber das war ja im Verhältnis, musste man das ja sehen. Ne? Also wir haben ja auch nicht ganz so schlecht verdient. Ne? Das Quäntchen war vielleicht, was ich so sage, dass die abgezockter waren. Mhm. Die waren einfach lockerer in gewissen Situationen, weil die gesagt haben, ja, wenn das jetzt nie wird, dann machen wir es nächstes Jahr. Ne? Und bei uns kam dann der Druck und den haben wir oft eben nicht geschafft zu überwinden. Ne? Und deswegen fehlten immer mal so ein Quäntchen. Ne? Und
hast du ein bisschen die Angst vor einem ganz großen Erfolg? Das gibt's ja dann kurz vor dem Tor, auf einmal werden die Knie weich oder so.
Das glaube ich eher nie. Das glaube ich nie. Das war nie der Ausgangspunkt. Aber vielleicht haben wir auch ein bisschen Pech gehabt, dass wir als Mannschaft zum Beispiel nie so den richtigen Goalkeeper gehabt haben. Na, das war meine Einschätzung. Klaus Boden, Bernd Jakubowski, das waren sicherlich gute Torleute. Aber so ein Mann wie Grabentin, Blochwitz oder Heinz, ne, oder Schneider von Rostock und Kreu natürlich, ne, das hätte natürlich vielleicht dieses Quäntchen gebracht, ne, um mal international weiterzukommen.
Kreu wollte ja nicht nach Dresden. Er ist mehrfach umgarnt worden. Wie hat er das im Nachgang Ihnen so erklärt, dass er sagt, nö, ich will lieber in Zwickau bleiben, zu Hause, und ich will jedes Spiel richtig viel zu tun haben?
Das war sicherlich eine Sache, die für ihn wichtig war, weil er natürlich gewusst hat, in Dresden wird er nicht so gefordert, und wie es jetzt bei Zwickau war. Ne? Aber ich denke, die haben denn so viel versprochen dort, dass er gar nicht gehen konnte.
Und Jochen, mal unter uns Schwestern, wenn du einmal in Zwickau spielen kannst, dann willst du auch nie weg.
Naja. Das sehe ich ein bisschen anders, aber die Halde war schon ein Traum. Ne? Speziell der Aufgang auf das Spielfeld, das war hinterm Tor. Da musste man so durch den Keller durch. Also das war schon.
Das Marathon-Tor steht noch. Die Ränge sind jetzt bewachsen. Da spielen nur noch die Junioren. Mhm. Das hat sich sehr gewandelt. Stichwort Junioren, weil wir schon dabei waren. Sie als ganz junger Spieler hochgestoßen zu Walter Fritsch in eine Meistermannschaft. Wie beurteilen Sie jetzt die Entwicklung bei Dynamo? Man will wieder mehr auf den Nachwuchs setzen, hat einen Trainer verpflichtet, der ausgewiesener Experte ist für die Betreuung einer Nachwuchsmannschaft eines großen Vereins. Sehen Sie da Fortschritte im Vergleich zu den Jahren, die wir zuletzt hatten, dass vielleicht auch künftig wieder mehr Talente aus der eigenen Nachwuchsschule dann hier Dynamo Dresden voranbringen können?
Ja, das muss man einfach bejahen, dass der neue Trainer schon etwas mehr auf die Jugend setzt. Und ich denke mal, dass das auch wichtig ist, dass ein Trainer die Jugend auch spielen lässt. Das denke ich schon, dass das wichtig ist. Und das hat gezeigt, die ersten Spiele. Und jetzt auch mit dem Ömischen, was bei Anfang natürlich gar keine Rolle gespielt hat. Ja, der hat seinen Stil durchgezogen, und das war dem eigentlich wurscht, wie alt die sind. Und leider hat er die jungen Spieler gar nicht spielen lassen. Ja, und es ist natürlich immer schwierig, wenn du dann wechselst in der 89. oder 85. Minute und dann einen jungen Spieler reinbringst und so ein kleines Alibi dir schaffst. Ne? Aber der Spieler hat ja keine Chance, sich zu bewähren. Ja.
Was man erreichen kann, wenn man auch Vertrauen schenkt, das hat man, glaube ich, bei Toni Menzel gesehen, der auch gerade bei 1860 ein ganz tolles Spiel gemacht hat. Vier Tore, jetzt ist er ein bisschen verletzt, hat Knieprobleme. Was würden Sie so einem jungen Kerl mitgeben, der jetzt vielleicht gerade mal nach diesem fulminanten Start einen kleinen Hänger drin hat, weil er eben auch körperlich ein paar Probleme hat, aber dass er auch weiter an sich glaubt?
Klar, das würde ich 100% bejahen. Ich würde ihm einfach sagen, Junge, mach weiter, fighte, kämpfe, und dann wirst du deine Chance wieder bekommen auch. Und was natürlich auch wichtig ist, und das ist immer ein bisschen schwierig, wahrscheinlich für die jungen Spieler einzuschätzen, was Verletzungen angeht. Und vielleicht hätte er vorher schon mal sagen müssen, halt. Und das ist natürlich für einen jungen Spieler schwierig, wenn man drin ist und man hat jetzt gespielt und hat auch gut gespielt, dann einfach zu sagen, Trainer, es geht zurzeit nicht. Aber es hat natürlich gezeigt, dass er mit so einer kleinen, leichten Verletzung auch dann nie mehr die Leistung gebracht hat, die er vorher gebracht hat. Und das ist natürlich schwierig für einen jungen Spieler, das selbst einzuschätzen. Wo ist die Grenze?
Thema Verletzung. Sie haben da auch einen richtig schweren Schlag in Ihrer aktiven Laufbahn verkraften müssen. Ja, ein Spiel gegen Jena, ein harter Gegenspieler, ein übles Foul, Hoppe ist es, glaube ich, gewesen, hat sie eine ganze Menge an Spielen, an Zeit gekostet, die sie nicht auf dem Platz stehen konnten. Was ist da von heute noch spontan als erstes im Kopf, wenn man daran denkt, an dieses rüde Foul und das, was danach kam?
Na, zum Anfang muss man natürlich sagen, erstmal war das ein Foul ohne jeglichen Sinn, ja, weil das an der Außenlinie war und ich eigentlich mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stand. Es war überhaupt keine Situation, wo es für Jena gefährlich werden konnte. Ja, und der Spieler, der hat ja nicht mal die gelbe Karte gekriegt. Und das war eigentlich auch für mich das Schlimme. Ich habe das jetzt mal in auch so ein, wie nennt man das heutzutage, wenn man nochmal Videos sieht aus der vergangenen Zeit. Und da habe ich das Foul zum ersten Mal wieder gesehen und das war schon Körperverletzung. Ja, es war ins Standbein getreten und Wadenbeinbruch. Normalerweise so ein Wadenbeinbruch ist jetzt nicht die schlimmste Verletzung. Das geht relativ zügig und ich bin dann mit dem PKW nach Dresden gefahren in die Akademie und man sollte innerhalb von 6 Stunden operieren, damit würde die Heilung schneller voranschreiten. Leider habe ich dann so einen Krankenhauskeim bekommen und bin dann, Samstag bin ich operiert worden und Donnerstag bin ich mit knapp 42 Fieber umgefallen und hatte das Riesenglück, dass Professor Hellinger noch in der Akademie war und mich sofort operiert hat. Ich bin dann früh aufgewacht in der septischen Station und wusste gar nicht so richtig, was eigentlich passiert war. Dann im Nachhinein hat Professor Hellinger zu mir gesagt, Junge, als erstes habe ich dein Leben gerettet, als zweites dein Bein und denke nie wieder an Fußball. Das war die Aussage und ich war 26, also das war schon ein Hieb und ich habe aber gesagt, nee, das ist noch nicht Schluss. Ich schaffe das nochmal. Ne? Und habe dann nach einem Jahr eigentlich wieder angefangen zu trainieren. Es war schon schwierig, aber ich habe es nochmal geschafft. Bestimmt nicht mehr auf dem Niveau, wie es vorher war. Aber ich habe noch 3 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt.
Und ein sensationelles Comeback beim Spiel gegen Schkopau. Also das gibt's da eigentlich gar nicht.
Erzähl uns kurz. Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ne? Das war, ich glaube, es 1-0. Das Verrückte an der ganzen Situation war, ich hätte eigentlich nach dem Spiel schon wieder mich verletzt melden müssen. Weil bei dem Tackling, wo ich das Tor mache, tritt mir ein Spieler auf dem Oberschenkel. Da hat sich bei mir ein Muskel gelöst. Der ist abgerissen. Dann habe ich aber mir eine Klebebinde drum gemacht, ganz fest zugebunden und habe so ein Vierteljahr Fußball gespielt. Aber ich konnte ja nach einem Jahr nicht schon wieder ins Krankenbett steigen. Und das wird es vielleicht heute nicht mehr geben, weil die haben ja auch 3 Bänder oder 4 Bänder im Fußgelenk. Wir hatten bloß 1.
Was haben Sie damals an Schmerzmitteln einwerfen müssen, um das zu überstehen? Das geht ja eigentlich gar nicht.
Naja, das mit dem Oberschenkel, das war, da habe ich ja immer noch so ein Loch drin hier im Oberschenkel, das kann man also auch sehen. Das war jetzt gar nicht ganz so schlimm. Ne? Schlimmer war das Fußgelenk. Das Fußgelenk war ja zu 90% steif und das war eigentlich das Schwierigste, dass ich dort wieder abrollen konnte und wieder Fußball spielen konnte.
Lange hat das aber dann leider nicht mehr so richtig funktioniert. Sie hatten von Hansi Kreische angesprochen, Karriereende mit 30, war bei Ihnen ähnlich. Wie war das damals, 1984 müsste es gewesen sein? Harter Schlag sicherlich, oder?
Ja, das war dann schon schwierig. Ne? Also Klaus Sammer ist dann Trainer geworden und der hatte auch mit jungen Spielern gearbeitet, wie Kirsten Stübner, Sammer. Ne? Und dann war es so, dass ich nicht mehr so oft von Anfang an gespielt habe in der zweiten Halbserie. Und dann habe ich mir gedacht, also jetzt mich so fit zu machen, um dann bloß hinterm Tor mich aufzuwärmen. Deswegen habe ich dann den schweren Schritt gesagt, ich beende meine Karriere. Ich hatte dann nochmal eine Möglichkeit, für ein Jahr nach Riesa zu gehen. Der Trainer damals, Kohl, der hat zu mir gesagt, du brauchst zweimal, dreimal mittrainieren und dann am Wochenende spielen. Und gut, aber das hat damals der Präsident nicht zugelassen. Der heißt, ich glaube, Alt. Und deswegen musste ich in Dresden bleiben. Im Nachhinein, okay, ja, ich habe dann als Rehab-Trainer gearbeitet und dann über den Nachwuchsbereich in den ersten Männerbereich mit dem Reinhard zusammen.
Und dann die Mannschaft in die Bundesliga gebracht mit Reinhard Häfner zusammen. Und dann war hier Schluss. In der Bundesliga hat sich Dynamo dann leider auch nicht lange gehalten. Was glauben Sie, wann könnte es mal wieder so sein, dass dieser Verein vielleicht doch mal wieder oben anklopft? Wir sind in der dritten Liga, wir haben zweimal den Aufstieg verpasst. Ja, wie lange muss sich der Dresdner Fan noch gedulden, bis er wieder Bundesliga-Fußball zu sehen bekommt? Ganz vage Prognose. Wagen Sie es?
Ich wage da keine Prognose. Das Einzige, was Bundesliga tauglich ist zurzeit, sind die Fans, wenn sie nicht mit diesem Pyro-Zeug rumhantieren würden. Aber ich glaube, die Mannschaft hat noch nicht die Qualität, Richtung zweite oder erste Bundesliga zu kommen. Da fehlt einiges und was für mich am schwierigsten ist, wir haben immer früher gesagt, das soll die Null stehen. Wenn du hinten einigermaßen stehst, dann hast du die Chance, eher mal ein Spiel zu gewinnen, obwohl du vielleicht nie so gut gespielt hast. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema, was Dynamo zurzeit hat, dass sie zu viel Gegentore bekommt. Also einfache Gegentore und durchs Zentrum. Und das ist eigentlich, dort muss der Trainer ansetzen und da muss auch wahrscheinlich noch in der Winterpause der eine oder andere Spieler dazugeholt werden. So werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen.
Er hat ja schon umgestellt, jetzt Viererkette. Ist es aus Ihrer Sicht besser geworden?
Nee, besser ist es noch nie geworden, weil es einfach noch zu viele Möglichkeiten für den Gegner gibt, zu Torerfolgen zu kommen. Und dann muss ich natürlich dazu sagen, dass unser Torwart... junger Mann, alles gut, aber er hat natürlich auch noch nie die Qualität für zweite oder erste Bundesliga.
Aber das ist mir bei einem Problem, wo ich auch so denke, ja, wir haben vor der Saison gesagt, junger Trainer, junge Spieler aufbauen, ging gut los, dann kommt eine Delle und alle rufen schon wieder, was soll das, der Torwart ist scheiße, der Trainer hat wahrscheinlich auch einen falschen Plan und die Spieler sind noch zu jung, müssen wir Verständnis haben. Aber eigentlich rabbelt es schon wieder, weil wir sind nur Dritter und der Europacup ist auch noch weit weg. Ist das nie eigentlich auch das Hauptproblem, dass wir in Dresden nie begriffen haben, was es heißt, ruhig zu bleiben, Ausdauer zu haben? Ich meine, man muss da den Spielern auch eine Chance geben, ein bisschen auch mal schlecht zu spielen, aber noch sind wir dabei. Man könnte ja auch das Ganze positiv sehen. Obwohl wir schlecht spielen, sind wir Dritter, Zweiter oder in der Spitzengruppe. Ist das nie auch diese Erwartungshaltung, wie auch auf Schalke und bei solchen Traditionsvereinen, die das Ganze kippen lässt, weil man doch sich nie die Zeit nimmt?
Ja, aber wie lange Zeit will man sich noch nehmen?
Also das, ja, eine junge Truppe aufbauen. Man muss ja nie mit der Truppe gleich aufsteigen wollen. Man könnte ja sagen, die Jungspieler binden und dann noch einen vierten, noch einen fünften nächstes Jahr einbinden und ja, in zwei Jahren aufsteigen. Kiel, die haben 3 Jahre gewartet, die waren immer nah dran. Also es gibt ja so Beispiele. Die meisten Underdogs, die aufsteigen, waren 3-4 Jahre zusammen vorher.
Das ist sicherlich eine gute Ansage, zu sagen, wir nehmen die Mannschaft mal und verstärken uns punktuell. Ja, das wurde ja auch schon versucht, ne, aber es reicht eben trotzdem nie. Und manchmal verstehe ich das Ganze nie, auch wie das die letzte Saison gelaufen ist, wo man eine erste Halbserie hinlegt und eigentlich gar nicht aufsteigen kann. Ne? Und wird letzter in der zweiten Halbserie oder vorletzter. Das kann ich nicht verstehen, was da ein Problem ist. Das kann ja nicht nur an den Spielern und an den Trainern liegen. Das muss ja irgendwie, ich weiß nicht, was man da machen könnte, sollte. Ich finde da keine Chance, irgendwo einzuhaken, um zu sagen, das ist es. Wenn man es wüssten, wird es vielleicht der eine oder andere machen. Aber das ist eben der Fußball. Ne? Also,
hätten Sie sich vorstellen können, damals in Ihrer Zeit bei Dynamo als Co-Trainer 1991, dass es dort so einen Einbruch gegeben hätte? Und wenn ja, was hätten Sie da getan?
wir hatten ja nie einen Einbruch in dem Sinne. Also wir haben ja eine Zeit lang nie in der Spitze gespielt, Anfang der 80er Jahre, dann zum Ende der 80er Jahre wieder nur im vorderen Bereich. Ich hätte dann früher gesagt, ich würde die erstmal nur laufen lassen die ganze Zeit. Ich würde den großen Garten nutzen, um die Runden, die wir damals gemacht haben.
Das Walter-Fritsche-Syndrom.
So ungefähr. Und dann dreimal am Tag trainiert. Ne? Oder ins Trainingslager, ins Wintertrainingslager, mit Skien Medizinball gespielt. Ne? Also solche Sachen würde ich mit denen machen, dass die einfach mal denken oder mal mitbekommen, was es eigentlich heißt, mal kaputt zu sein.
Apropos, Delle, die Frage, die beschäftigt ja alle, und mir waren es zu Ostzeiten klar, dass es Betrug ist. Ist der BFC zu Recht 10-mal DDR-Meister geworden in Folge oder war das alles erstunken und erlogen?
Alles nein.
Und warum habt ihr es nie verhindert?
Alles nein. Es gab natürlich schon Situationen. Ich glaube, da hat man in Leipzig mal Elfmeter gekriegt und dann Meister geworden. Aber die Mannschaft hatte natürlich auch Qualität. Ja, also das darf man nie so sehen, dass die nur mit Schiedsrichterleistungen die Spiele gewonnen haben. Ja, da gab es sicherlich das eine oder andere Detail, was geholfen hat. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ne? Ernst, Thom, Doll, Rode, Rotwaleit im Tor. Also das waren schon recht sehr, sehr gute Fußballer.
Und das Verhältnis auf dem Platz war ja entspannter, als man denkt. Ne? Also die Fans waren jetzt nie wirklich befreundet, aber auf dem Platz hieß es von allen Spielern, die sagten, ach, die hatten kein Problem. Ne?
Nee, wir hatten mit den Berlinern kein Problem.
Das ist ja
schockierend für mich. Wir sind auch mit denen im Urlaub gewesen.
Ist ja noch viel schlimmer.
In der Ostsee und haben gemeinsam im Garten gespielt.
Wenn das damals durchgesickert wäre.
Da hatte ich immer gewonnen. Aber
aber es ist ja, wenn es ein Volleyballspiel gab zwischen Dresden und Berlin und dann gab es eine strittige Entscheidung, war der Ball drin oder raus, dann muss der Dixi schon gesagt, geht das hier auch schon wieder los?
So ungefähr, ja. Nee, wir haben uns sehr gut mit den Spielern verstanden. Das muss man einfach so sagen. Das waren, wie gesagt, auch richtig gute Jungs und mit den, die konnten ja, ich glaube, am wenigsten dafür. Ja, also das ist ja woanders gesteuert worden mit den Schiris.
Wenn Sie jetzt Geburtstag feiern, ist es nur eine Runde, die Familie, Freunde beinhaltet oder kommt vielleicht auch der ein oder andere, der aus der Fußballerzeit stammt, aus ihrer gemeinsam?
Ja, aber die warten auf mich da oben. Da sind meine beiden besten Freunde gewesen, Dixi und Reinhard. Auf die werde ich auf jeden Fall anstoßen. Dann, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich fahre sehr viel Rad. Und da ist der Matthias Müller und der Christian Helm sind sehr, sehr gute Freunde von mir. Die werden dabei sein. Lutz Findeisen, der bei der FSV gespielt hat und auch im Jugendbereich bei Dynamo war. Edi Geier wird kommen. Und dann habe ich eigentlich die Familie und Freunde.
Wir wünschen einen tollen Geburtstag, Gesundheit, eine erfolgreiche Operation, dass das Knie dann wieder funktioniert und Radfahren und vielleicht sogar ein bisschen Kicken wieder Spaß macht. Und bedanken uns ganz herzlich für den Besuch.
Vielen Dank.
Ja, großen Dank und alles Gute.
Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Pressing, der DNN Fußball Talk.